Herzlich willkommen beim Teletrust Podcast. Mein Name ist Carsten Fossel und heute setzen wir uns mit dem spannenden Thema und ich glaube, man kann gleich drüber nachdenken, wie kommt man denn da drauf? Threat Intelligence, Angriffserkennung und Awareness Training auseinander. Das tun wir natürlich wieder mal mit mehreren schlauen Köpfen und heute habe ich zwei Gäste mit dabei. Das ist einmal der Thomas Hemka, den wir schon mal hier auch in der Runde mit dabei haben. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere Zuhörer.
Sehr gerne. Hallo Carsten, hallo José. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Mein Name ist Thomas Hemka. Ich bin schon seit geraumer Zeit in diesem Bereich, der nicht immer Cyber Security ist, sondern auch mal Informationssicherheit und IT-Sicherheit tätig, seit 1995. Und aktuell, und das ist meine Rolle, warum ich dann auch in diesem Podcast bin, kümmere ich mich um den Bereich Threat Intelligence, also Bedrohungslageninformationen bei der DCSO, das ist die Deutsche Cybersicherheitsorganisation, ein von Anwendern gegründetes Unternehmen, was halt für die deutsche Industrie eben diese Informationen bereitstellt, die dann halt operationalisiert werden für Detektion, um beispielsweise Risikoszenarien zu erstellen, sich allgemein besser aufzustellen und zu wissen, von wem man angegriffen wird und wie man sich dagegen schützen kann. Das erstmal so ganz kurz.
Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Und ebenfalls herzlich willkommen, José. Magst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin der José Torre. Ich arbeite momentan bei Fiskeli als Informationssicherheitsmanager. Ich kümmere mich um die ISO 27001 Zertifizierung, also das ganze Managementsystem, alle Datenschutzthemen, sowohl als auch jetzt vor kurzem auch die ISO 9001, also Quality Management.
Wunderbar. Auch für dich nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Bevor wir ins Thema einsteigen, nochmal ganz kurz ein paar Informationen zum Bundesverband. Und zwar, genau, wer sind wir? Wir sind der Teletrust Bundesverband für IT-Sicherheit. Und ich hatte beim letzten Mal angekündigt, ich will immer so ein paar Gedankenfetzen reinbringen, was wir überhaupt machen, weil das Feld ist so groß. Insoweit will ich einfach den Jahresanfang, an dem wir mehr oder weniger noch stehen, nutzen und darüber erzählen, dass wir gestartet haben mit einem schönen Neujahresempfang, wo es natürlich eines der wichtigen Teile des Bundesverbandes geht, um das Thema Vernetzung, Austausch und ja Vertrauen aufbauen zwischen den einzelnen Playern, weil nur mit Vertrauen und einem guten Austausch kann man dann auch gemeinsam Dinge bewegen. Und das, was schon bewegt wurde, finde ich auch total spannend. Und zwar wurde ein Forderungskatalog erarbeitet zum Thema Umsetzung des Konzeptes Cybernation. Wer da mehr Informationen haben möchte, kann das gerne auf der Webseite www.teletrust.de nachlesen und natürlich auch viele weitere Informationen über den Verband. Und ja, jetzt freue ich mich, dass wir in dieses spannende Thema reinspringen. Und zwar hatte ich gerade schon bei der Ankündigung gesagt, wie kommen wir denn eigentlich auf so eine komische Mischung? Ich glaube, es gibt ganz gute Verbindungen und vielleicht fangen wir aber erstmal an mit dem einzelnen Themen. Heißt, wir haben ja gesagt, wir haben Threat Intelligence, Angriffserkennung und Awareness Training. Auch da würde ich vielleicht erstmal Thomas das Wort geben wollen. Threat Intelligence, vielleicht mal für unsere Zuhörer. Das hört sich total cool an, aber was heißt denn das überhaupt?
Ja, Intelligence ist ja so ein Begriff, der so aus diesem militärischen Jargon kommt. Und bei Intelligence geht es ja natürlich darum, dass man aus Daten und Informationen dann etwas macht, mit dem man was anfangen kann. Also wenn Daten so das Was, Wann, Wo beschreiben, die Informationen dann eher das Wie und das Wer ist, ist im Intelligence oftmals das Warum. Also dann eben auch dahinter noch zu blicken und für sich dann eben eine Handlungsempfehlung daraus zu abzuleiten. Und das ist, glaube ich, das Interessante auch bei Threat Intelligence. Also ich habe so auf der einen Seite diese Sammlung von ganz viel Informationen. Ich habe natürlich dann verschiedene Analysemechanismen und Formate, Korrelation und so weiter. Ich habe natürlich einen Gegenstand, den ich betrachte. Also ich habe eben die Threats, also den Schaden für ein Asset. Ich habe den Threat Actor, also der das macht. Ich habe deren Aktivitäten, deren Fähigkeiten und Motivationen. All das behandle ich da und schaue mir das an. Aber was ich damit eigentlich machen will, ist, dass ich halt, wenn ich diese Informationen habe, mich besser schützen kann. Ich kann bessere Entscheidungen treffen, kann bessere Aktionen durchführen und ich verstehe natürlich auch dann vielleicht den Angreifer so, dass ich für die nächsten Angriffe dann auch schon vorbereitet bin. Also nicht nur der Bereich Response, also um zu reagieren in dem Moment, wo ich angegriffen werde. Das ist dann eher so dieser Detektionsansatz, sondern eben auch für die Vorbereitung. Und das sind dann so Sachen wie Risk-Szenarien, überhaupt zu kalkulieren, wie viel Risiko man hat auf Basis dieser Informationen. Und dann gibt es natürlich verschiedene Typen, aber da können wir dann vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Also welche Informationen dann im Threat Intelligence-Bereich dann für wen relevant sind.
Ja, perfekt. Dann haben wir den Begriff auf jeden Fall schon mal so ein bisschen eingegrenzt. Ich gehe jetzt einfach mal stumpf durch. Angriffserkennung. Wer fühlt sich von euch beiden berufen, das vielleicht nochmal genauer zu zerlegen? Wobei ich glaube, es ist einfacher als der erste Teil.
Die Angriffserkennung ist natürlich auch vielfältig und das kommt immer darauf an, zu welchem Zeitpunkt ich das mache. Grundsätzlich kann man sagen, wenn ich verstanden habe, wie Angreifer vorgehen, also es gibt da diese Begriffe wie Attack-Kill-Chain zum Beispiel oder das Diamond-Modell, also überall da, wo ich modelliere, wie Angreifer vorgehen, wenn ich so verschiedene Phasen habe, in denen ich so einen Angriff zerlege und dann eben auch weiß, wie die Vorgehensweise sind, das ist dann subsumiert unter dem Begriff TTP, also Tools, Techniques und Procedures, dann habe ich eben die Möglichkeit, genau nach diesen Tools, nach diesen Techniques und Procedures zu suchen. Also Verhalten beispielsweise wäre ein guter Indikator für Angriffsaktivität und die dann zu detektieren. Auf der anderen Seite kann ich natürlich relativ stumpf, ist es nicht, aber relativ einfach, zum Beispiel nach Artefakten suchen. Also das Einfachste, was die meisten Leute kennen, ist, ich suche nach Malware. Also irgendwie anhand von Signaturen oder von anderen Erkennungsmöglichkeiten, irgendwelchen Heuristiken oder mittlerweile auch KI-gestützt, Machine Learning-gestützt, suche ich nach Mustern, die da sind, oder ich suche nach IP-Adressen, die schon mal, also bei denen bekannt ist, dass die zur Angreiferinfrastruktur gehören oder bestimmte URLs, von denen ich weiß, dass darüber zum Beispiel Schadsoftware verteilt wird und so weiter. Und das sind dann eben diese Indikatoren, also Indicators of Compromise, IOCs, die dann sowohl beispielsweise bei einer Korrelation in so einem SIEM-System, im SOC, als auch auf noch Intrusion-Detection-Systemen, Firewalls als Blocking-Liste oder sowas, dann eingesetzt werden. Also man hat einmal dieses Wissen um das, was machen Angreifer, wie gehen die vor und kann halt dann vielleicht so ein verdächtiges Verhalten detektieren. Und auf der anderen Seite sucht man einfach nach Artefakten, die auf Angriffsaktivität hindeuten. Also das mal so in the nutshell, was Detektion dann bedeutet in dem Bereich.
Genau, wir haben ja schon gesagt, vielleicht eine spannende Mischung. Ich stell mal die Behauptung auf, das Thema Awareness, was wir ja noch als drittes mit dabei haben, ist vielleicht das Add-on, was es noch braucht, wenn die Erstgenannten doch nicht zum Ergebnis führen, dass ich erkenne, dass ein Problem besteht, sodass eben nochmal der Mensch, der vor dem PC sitzt, der die Anwendung bedient, dann vielleicht nochmal spätestens dort reingeht. Aber welche Gedanken hast du dazu, José, zum Thema Awareness?
Ja, genau. Ich glaube, Awareness und Training, beides sind sehr, sehr wichtig in Organisationen. Vor allem, also man kann Threat Intelligence haben und Angriffserkennung auch, vielleicht sogar automatisiert. Aber man braucht auch die Menschen beibringen, wie man dann reagiert oder ja, also die Angriffsszenarien können sehr unterschiedlich sein und davor muss man sich vorbereiten. Die Begriffe sind vielleicht nicht bekannt für jeden Menschen, jede Organisation. Also die sind sehr besonders für IT-Sicherheitsexperten vielleicht. Aber wichtig ist, andere Menschen in anderen Abteilungen, die vielleicht nicht so technisch sind, dabei zu bringen, was das bedeutet, wie man sich verhaltet in solchen Situationen.
Absolut, ich würde sogar fast erweitern. Ich glaube, selbst wir Techniker, wobei ich es gar nicht genau weiß, wir sind ja durchaus auch sehr gefährdet bei diesen Themen, weil wir glauben, wir wissen, wie es geht und dann vielleicht sagen, ah, ich mache jetzt den richtigen Schritt. Und ich glaube, es gibt ja auch Untersuchungen, die zeigen, dass durchaus auch die Techniker nicht unwesentlich an dem einen oder anderen Schaden beteiligt sind. Also insoweit würde ich das Feld sogar erweitern und sagen, es gilt nicht nur für die Anwender, die jetzt nicht so technisch sind, sondern ich glaube, alle können was dazu lernen. Habt ihr da einen besonderen Weg, wie ihr das macht in dem Training oder hast du da einen Überblick, was an Möglichkeiten besteht? Wie geht ihr da vor?
Ja, also Möglichkeiten gibt es viele. Also wie gesagt, ich finde, das Wichtigste ist, diese Kenntnisse an alle Menschen zu bringen, in der Organisation, alle Mitarbeiter. Weil, also wenn ein einziger Mitarbeiter also Informationssicherheit nicht versteht oder die Konsequenzen von einem schlechten Verhalten nicht versteht, dann ist die ganze Organisation bedroht. Also heutzutage, alle Firmen sind digitalisiert fast und ja, man braucht nur einen einzigen Menschen, um reinzukommen sozusagen. Aber wie wir das machen, ja, es gibt verschiedene Formen, aber zum Anfang kann ich sagen, wir versuchen es humorvoll zu machen. Also wenn man einen Witz erzählt, muss der Witz sehr simpel sein, sehr einfach, damit die Leute das verstehen und zum Lachen bringen. Und so sollte auch vielleicht das Awareness auch sein, damit alle auch zum Lachen kommen. Wie schon erwähnt, also wir sind vielleicht sehr tief in den Sicherheitsbereich und kennen alle Stichworte, alle sehr, sehr technische Kenntnisse. Aber wenn wir das erklären wollen an jemanden anderen außerhalb von unserem Bereich, muss diese Information sehr einfach weitererzählt.
Ja, also Humor finde ich gerade, hätte ich niemals daran gedacht, wenn ich ehrlich bin, finde ich aber eine total coole Idee. Ich hatte eher die manchmal etwas harten Diskussionen, die wir auch führen in Unternehmen zum Thema Phishing, weil dort gibt es dann Diskussionen, ihr wollt die Mitarbeiter kontrollieren und ihr wollt die Mitarbeiter überführen und es wird oftmals sehr negativ gesehen dann auch wenn die Grundidee sicherlich richtig ist, insoweit ein Weg über Humor oder eben über Lachen zu schaffen, ist vielleicht etwas sehr Eingängliches dann an der Stelle. Gefällt mir die Idee, finde ich gut.
Ja. Vor allem, weil in vielen Organisationen, also wenn man über Informationssicherheitstraining oder Awareness redet, denken die Leute, das wird gar nicht Spaß machen, also das wird so langweilig sein und deswegen, wenn man mit Humor das Ganze macht und genau ein paar Memes vielleicht dazu bringt, dann haben die Leute das gar nicht erwartet und im besten Fall haben die auch Spaß gehabt und vielleicht erwarten sie ein zweites Mal mit mehr Memes oder vielleicht mehr neue Informationen, weil man präsentiert vielleicht ein kompliziertes Thema als ein simples Thema, wo man auch dabei lachen kann und was Neues lernen kann.
Ich muss spontan, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich glaube, er heißt Klaus, der Staplerfahrer, wo es um das Thema auch Awareness, aber in dem Fall um das Thema Arbeitssicherheit geht. Und alleine schon daran, dass du nickst, erkenne ich, das Ding ist bekannt. Heißt also, offensichtlich scheint Humor eine gute Idee zu sein, um etwas zu transportieren, auch wenn es echt wahnsinnig überspitzt ist, das Ding. Aber der es nicht kennt, kann ja mal kurz danach googeln.
Ja, das war die Älteren unter uns erinnern sich, es gab ja diese Awareness-Sendung Der siebte Sinn für den Verkehr und danach ist das ja so ein bisschen angelehnt, besonders halt an diese normalen Arbeitsschutzfilme, die vielleicht noch irgendwie so ein bisschen so Aufklärungsfilme kennen aus der Schule, wenn da so bestimmte Sachverhalte erklärt worden sind oder so. Aber schon sehr der Splitterfilm, ne? Das muss man schon, also Triggerwarnung vorwegschicken, wenn man das Leuten zeigt.
Ja, doch, das macht Sinn. Aber der siebte Sinn ist eine schöne Erinnerung, die da hochkommen. Ich glaube, das habe ich sogar schon in irgendeinem Podcast mal gehabt. Also spannend, dass es immer wieder doch auch als Gedanke hochkommt. Wobei ja vieles, was aus heutiger Sicht Humor ist, damals total ernst gemeint war. Ich denke nur an das Gurtanlegen ist für weibliche Autofahrer schwierig aus genannten Gründen dort. Also man muss da teilweise aus heutiger Sicht echt lachen, aber das war damals, glaube ich, nicht als Komik gemeint. Aber anderes Thema. Ich glaube, wenn wir da erst mit anfangen, dann kommen wir rein heraus. Also finde ich erstmal super den Ansatz. Wie schaffen wir damit eine Brücke zu den anderen Themen? Wo kann eben entweder, ja, vielleicht sogar Humor helfen, auch bei dem Thema Threat Intelligence oder der Angriffserkennung oder aber wo ergeben sich Lücken oder Zusammenschlüsse zwischen diesen Themen?
Also ich glaube, in diesem Lerneffekt ist das total wichtig, dass die Leute da auch eben Erfolgserlebnisse haben und auch gute Erlebnisse damit verbinden, wenn es darum geht, sozusagen sich in diese Abwehrverteidigerrolle zu bringen und dann eben auch da ein bisschen Erfolge zu feiern. Also dass man eben Phishing-Versuche erkennt und dafür auch dann irgendwie positiv belohnt wird. Umgekehrt eben dieses Leuten zu zeigen, wie blöd sie sind, wenn sie auf irgendeinen Link draufklicken, das, glaube ich, ist kein guter Lerneffekt. Das ist auch mittlerweile wohl Standard, dass das nicht mehr so gemacht wird. Aber es war so am Anfang, wo ich mich auch etwas ein bisschen mehr aus dem Fenster gelehnt habe und meinte, das halte ich für keine gute Trainingsmethode, Leuten zu zeigen, wie blöd sie sind. Das ist anders geworden. Da gibt es ja Gamification-Ansätze. Und wenn ich habe so eine Austauschgruppe bei uns in der DCSO, der DCSO-Fachbeirat, da sind so CIOs und CISOs von so DAX-Unternehmen und die tauschen sich auch oft aus, was sie dann gerade wieder an Security Awareness Kampagnen bei sich gemacht haben. Da sind die tollsten Ideen dabei. Also das ist wirklich große Klasse. Also wo dann auch die Kantinen mit eingebunden werden und so weiter. Also es wird ganz anders konnotiert. Und was ich eigentlich gut finde an dem Thema ist, das ist ja etwas, was jeder auch für sich mit nach Hause nehmen kann. Weil jeder benutzt ja auch solche Geräte zu Hause und ist da auch, Ransomware war erstmal etwas, was primär Privatanwender betraf und ist erst dann in diesen Firmenkontext reingekommen. Und natürlich, dass es irgendwie so Phishing-Mails gibt oder andere betrügerische Versuche aus dem Cyberbereich, Fake-Shops und so weiter. Das betrifft jeden. Und da eben so eine Aufklärung so zu machen, dass die Leute auch mit was eben für ihr Privatleben da mitnehmen können, das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Vielleicht noch eine Anmerkung, wie die beiden Themen da zusammenfallen. Alles das, was ich zum Beispiel als Trainingsmaterial da habe oder wenn ich so eine Phishing-Mail aufbaue, die Grundlage dafür ist natürlich, dass ich Threat Intelligence habe, weil ich muss ja erst, wenn ich das nachbaue, wissen, wie das im Original funktioniert. Das ist ja Threat Intelligence.
Ich finde auch zum Beispiel, dass man vielleicht macht zuerst das Threat Intelligence in einer Organisation und schaut, okay, ja, Phishing-Angriffe sind sehr zu erwarten nächstes Jahr und dann muss man die Leute vorbereiten auf diese Angriffe oder mögliche Szenarien. Und dann, wie man die Leute dann vorbereitet, ist dann das Training und Awareness vielleicht. Ich mag, wie du gesagt hast, dass also viele von diesen Sachen oder Bedrohungen sind auch relevant für zu Hause vielleicht, für das private Leben. Und so macht man auch ein gutes Training. Also indem man erklärt, warum es wichtig ist. Und vielleicht das fehlt auch bei vielen Trainings. Also zu erklären, warum es ist auch relevant, nicht nur für die Jobs, sondern auch für das private Leben der Mitarbeiter. Und wenn die das verstehen, dann werden die interessiert, dabei teilzunehmen.
Absolut. Ja, absolut. Ich meine, das habe ich ja natürlich dann auch natürlich regulatorisch teilweise geregelt, also natürlich durch Policies und so, aber jetzt bei der NIS 2 ist es natürlich ganz klar vorgeschrieben, sowohl für die Leitungsebene und Leitungsorgane, dass die regelmäßig an diesen Schulungen teilnehmen müssen und natürlich auch für die Mitarbeiter. Es gibt ja nämlich Artikel 20, die Awareness und Maßnahmen, die da drin sind. Ich glaube, da wird man auch am möglichst erfolgreich mit sein, gerade im Unternehmenskontext, wenn man das möglichst nah an der Realität und an diesen, sagen wir mal, Business Cases und die Gefahren für dieses Business festmacht, was das Unternehmen hat, damit die Leute sich wirklich was darunter vorstellen können. Also wirklich Szenarien auch hat, an denen trainiert wird, die realistisch sind. Also bestimmte Angreifergruppen, die wirklich diese Industrie angreifen zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das wird auch noch spannender, weil ich hatte jetzt letztens selber mitbekommen auch, man sucht sich ja wirklich Spezialthemen raus. Also ich habe es mitbekommen, dass eine Hotelbuchungsplattform, und ich will gar nicht von Bookings reden, da gab es ja in den letzten Jahren auch einige Vorfälle, die presseöffentlich waren, aber ich habe es jetzt auch woanders mitbekommen, wo ich auch schon denke, eigentlich wow, also diejenigen, die dort als Angreifer unterwegs sind, müssen sich schon Gedanken machen und sich mit dem System, was sie angreifen, auseinandersetzen, um darüber dann hinterher über die eigentlichen Hotelgäste, ja, mehr oder weniger ihre Einnahmen zu generieren und das zu verfolgen und zu gucken, wie genau so ein Vorgang ist, um dann wiederum vielleicht auch, wie du gerade schon, wenn ich es richtig verstanden habe, zu gucken, wie kann ich für bestimmte Branchen, für bestimmte Bereiche Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld schon auch implementieren, ist sicherlich ein Thema, was zukünftig noch wichtiger wird, weil der in Anführungsstrichen platter Angriff, Ransomware, ich verschlüssel, hoffe, ich kriege Geld und notfalls spiele ich ein Backup ab, wird vermutlich ja immer weniger werden, auch wenn das momentan noch nicht danach aussieht, sondern die Angriffe werden spezieller. Oder liege ich damit falsch? Wie wäre eure Einschätzung?
Ja, also die Angriffe vielleicht, die sind im Wesentlichen dieselbe, aber die Techniken sind anders, oder? Jetzt mit so vielen anderen Technologien, die verfügbar sind, dann sind mehr die Menschen, die angreifen können.
Man hat ja da mehrere Aspekte. Also es gibt ja wirklich viele Angriffe, die sind auf der rein technischen Ebene. Da hat ja auch ein Mensch eigentlich in dem Moment überhaupt keine Möglichkeit der Intervention und da irgendwie einzugreifen und irgendwas abzuschützen. Ansonsten hat man natürlich diese Human Firewall-Funktionalität von einem Menschen, dass der halt gerade bei Mail und so, eben wenn technische Systeme vielleicht schon ausgehebelt sind, dann doch nochmal den zweiten kritischen Blick da hat und da was machen kann. Meistens ist es da sogar nicht der zweite, sondern vielleicht auch der erste Blick, der dann passiert. Gerade wenn man so Webseiten und sowas besucht. Aber ich sehe das halt auch noch ein bisschen größer, das Thema. wenn man so Awareness-Sachen sich anguckt, dann ist das ja auch, hat das mit einem ganzheitlicheren Ansatz zu tun. Wenn ich jetzt mir neue Regularien angucke, wie Cyber Resilience Act, also dass halt eben Produkte, die hergestellt werden und die irgendwie IT an Bord haben oder in so ein IT-Backend rein berichten, was sehr viele Produkte mittlerweile sind, die sind alle digitalisiert, dass die selber eben auch Cybersicherheitsmechanismen mitbringen müssen. Da muss man diese Leute, die die designen, eben auch erstmal schulen und ein gewisses Awareness schaffen für, Bewusstsein schaffen für die Bedrohungen, die damit einhergehen, wenn man halt bestimmte Dinge so oder so macht. Oder aber Leute im Einkauf, die irgendwie bei Zulieferern irgendwas einkaufen, denen muss man natürlich auch sagen, achtet doch in den vertraglichen Ausgestaltungen darauf, dass wenn ihr da irgendwie so einen Softwarelieferanten habt, dass der vernünftigen Prozess hat, seine Schwachstellen zu fixen, weil sonst haben wir dann mit einem Problem oder sowas. Also aber diese Dinge muss man ja erstmal wissen. Ist auch Awareness meines Erachtens eher dann auf der Business-Ebene, weniger auf der reinen Anwenderebene, sondern eher näher an der Business-Funktion, die die einzelne Person dann ausübt.
Damit machst du echt nochmal ein großes Fass auf, würde ich sagen. Aber du hast völlig recht, weil ich glaube, da ist noch ganz viel zu tun. Ich kann mich erinnern, wir hatten, glaube ich, Ende letzten Jahres auch eine Schulung zum Thema Secure Coding. Mhm. Und ja, die Grundlagen sind bei vielen Entwicklern, man hat das mal gehört und man weiß davon. Da hörte es aber zumindest in der Gruppe, und es war kein kleines Unternehmen, auch durchaus namhaft, wo man denken würde, die wären weiter. Aber auch da war erstmal noch sehr viel Awareness-Training, sehr viel Arbeit zu vermitteln, zu sagen, was sind die Angriffsrisiken, wie könnt ihr das tun? Und das eine ist ja, wie ich das Coding mache, und das andere hast du gerade auch schon angesprochen, wie implementiere ich das als Prozess, dass ich nicht nur einmal etwas fertig mache, weil wir wissen alle, 100% Sicherheit gibt es nicht, sondern dass ich dann hinterher auch einen Prozess habe, mit dem ich eben auch wieder nachschärfen kann. Heißt also, ich brauche einen Update-Mechanismus, ich brauche einen Rollout-Mechanismus. Auch der muss ja wiederum sicher sein, dass er nicht als Angriffsschnittstelle dazwischen packt. Damit haben wir auf einmal ein Riesenfass, was aufgemacht ist. Aber du hast völlig recht, ja. Ein Punkt, wenn ich es richtig verstehe, und vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen, Thomas, ist dieses Thema Austausch von Bedrohungslageninformationen. Das ist vielleicht schon wieder sehr hoch, aber grundsätzlich das Wissen, was ihr erarbeitet bei euch zu dem Thema, wie greift man an? Gibt es da so eine Art Forum, Community, oder wie schafft ihr, dass dieses Wissen in die Breite geht? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder habe ich es völlig falsch verstanden? Auch das...
Nein, das ist absolut richtig. Also da gibt's auch wahrscheinlich gute Möglichkeit, meinen eigenen Podcast auch zu machen. Diese Sharing Communities, die gibt's in verschiedenen Bereichen. Also es gibt zum Beispiel im finanziellen Bereich für alle Banken so FS-ISAC, oder es gibt für Automotive ISAC. ISAC heißt Information Sharing and Analysis Center. Da gibt's so spezielle Vorgaben, wie sowas auszusehen hat. Es gibt natürlich dann auf der staatlichen Ebene so, wo sich dann bestimmte Organisationen dann auch untereinander austauschen. Und im Endeffekt geht es darum, ich habe was erkannt, ich möchte andere warnen, dass das bei denen auch passieren kann, und teile denen das mit. Und dieses Mitteilen in so einer Sharing-Community, wie wir sie auch hosten für verschiedene Bereiche, wir haben mal verschiedene Benutzergruppen, in denen wir das machen, in der Industrie einmal, aber auch im öffentlichen Sektor. Da geht es natürlich immer sehr speziell um deren Probleme. Jetzt vor kurzem natürlich hatten wir viel mit Wahlen zu tun und Beeinflussung, im Angriff aus Russland und so weiter, aber die eben auch dann stattfinden auf die Industrie. Dann natürlich so Angriffe, die eher so Wirtschaftsspionage sind, wo man eher dann vielleicht China verortet, aber eben auch viel Ransomware-Themen, wo es dann so eine Mischung aus staatlichen und Cybercrime-Angreifern geht. Und dieser Austausch ist einmal natürlich auf einer verbalen Ebene in so einer Vertrauensstellung, die etabliert worden ist. Also, dass man eine gemeinsame Policy hat, dass man sich darüber verständigt, wie man denn Informationen austauschen möchte und wie der andere, der diese Informationen dann empfängt, die behandeln soll. Also gibt es das sogenannte Traffic Light Protokoll mit Clear und Green und Amber Strict und Red, wo man halt dann ganz klar sagt, wie darfst du die Informationen jetzt weitergeben, die ich dir gerade gegeben habe. Aber um das zu operationalisieren, ist natürlich wichtig auch, dass man nicht nur über diese Angriffe spricht, so nach dem Motto, wir hatten diese Woche eine Phishing-Attacke, da ist Folgendes passiert, sondern dass man sagt, okay, und wir haben da übrigens auch ein paar Merkmale, anhand derer ihr feststellen könnt, ob ihr davon auch betroffen seid. Und das sind dann wieder diese Indikatoren, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und die werden über technische Plattformen ausgetauscht. Also die bekannteste Plattform in Deutschland und der EU ist MISP, die Malware Information Sharing Plattform, also So hieß sie zumindest früher, aber heißt immer noch MISP. Da wird aber deutlich mehr als nur Malware ausgetauscht. Und das sind dann eben ja MISP-Events, in denen dann halt die ganze Kontextinformation steht, vielleicht eine Zuordnung zu einem bestimmten Angriffsakteur, zu dem dieser Indikator gehört, auch dann vielleicht das Verhältnis zu anderen Angriffskampagnen, die man schon mal gesehen hat und so weiter. Und darüber wird es dann verteilt, wie dann das angewendet wird, diese Information in den einzelnen Organisationen. Das ist dann jedem selbst überlassen. Aber wichtig ist, dass man eben einmal so eine Sprechkommunikationsebene hat und auf der anderen Seite eben eine Plattform, über die man technisch dann diese Informationen austauschen kann.
Ist das dann nur in eine Richtung? Heißt also, ihr oder ein Netzwerk von verschiedenen Unternehmen posten dort Informationen oder sind alle, die sowohl Zuhörer oder Leser dieser Informationen sind, gleichzeitig auch Informationslieferanten?
Genau, so ist das idealerweise gedacht und das hängt natürlich ein bisschen von den eigenen Fähigkeiten, eigenen Möglichkeiten ab. Einige sind da sehr weit, die haben dann halt irgendwelche Sandbox-Systeme, detonieren selber Software, machen selber Malware-Analyse und haben da halt auch vielleicht ein eigenes Analyseteam und die können dann halt diese Themen bereitstellen. Andere sind da eher Konsumenten und Nutznießer davon, aber auch die haben dann vielleicht irgendwann mal eine Erkenntnis, die anderen noch nicht hatten und dadurch hat man so eine gewisse Schnelligkeit. Natürlich ist das nicht alleine sozusagen im Threat Intelligence der Bereich. Wir haben zum Beispiel eben unsere eigenen Analysten, die auch natürlich Content bereitstellen und Content immer wieder sich zusammensuchen aus irgendwelchen Sensoriken oder auch natürlich aus Berichten, die publiziert werden und diese dann als technische Information bereitstellen. Das nennt man dann Data Feed. Und diese Feeds sind zum Teil eben frei verfügbar und zum Teil sind es eben kommerzielle Daten, die dann auch irgendwie kommerziell gekauft werden müssen.
Sind dort auch Informationen zu, ich sag mal so klassischen Awareness-Angriffen? Heißt also, da gab es eine Mail, da sind Rechnungen mit ausländischer Bankverbindung drin oder solche klassischen Sachen?
Genau. Alles. Okay. Ja. Also das ist unabhängig davon, was die Motivation und sozusagen der Hintergrund ist, ob das jetzt Phishing ist, ob das jetzt Banking Fraud ist oder ob das eben Wirtschaftsspionage ist oder Sabotage ist oder Fake Information oder sowas. Das ist eigentlich unabhängig davon. Das wird auch dann so gelabelt eben nach den quasi Angriffstechniken und dem, was es tut und wozu es gehört. Aber das ist alles drin. Und es ist, wie ich vorhin schon sagte, diese Informationen werden oftmals genommen, um halt diese Angriffe quasi nachzubauen in Form von solchen Exercises, die dann durchgeführt werden.
Wer ist der klassische Empfänger? Also auf der einen Seite wahrscheinlich Hersteller von Systemen, die im Grunde Abwehr machen, aber auch ISPs beispielsweise? Oder was ist da der klassische Empfänger?
Eigentlich jedes Anwenderunternehmen. Also die müssen ja in der Lage sein, bei sich nach diesen Angriffsaktivitäten zu suchen. Dafür brauchen sie die Informationen. Und natürlich ist das oftmals dann eine Dienstleistung, die von irgendeinem Managed Security Provider erbracht wird. Das sind natürlich dann auch unsere Kunden, die das dann sozusagen selber diese Intelligence nicht bekommen. Aber eben auch natürlich Unternehmen, die zum Beispiel Awareness Trainings oder Phishing Exercises machen, die dann auch eben gewisse Szenarien von uns gebaut bekommen haben müssen, die möglichst realistisch sind.
Ja.
Also sowohl Anwender als auch Dienstleister sind da die Zielgruppe.
Ich könnte mir vorstellen, man wird erschlagen mit Informationen. Hast du einen Daumenwert, wie viel täglich da an neuen Einträgen in dieser Datenbank erscheinen?
Also bei uns sind das nicht so viele, also so nicht so viele als ein paar tausend, ne? Aber nicht täglich.
Ja.
Aber das sind ein paar. Also wir versuchen das halt sehr stringent zu halten. Du hast ja, also wenn ich aber alles das, was wir zusammenziehen, weil wir aggregieren und kuratieren auch noch externe Datenquellen. Wir haben nicht nur unsere eigene Datenquelle, sondern wir machen das eben auch als Dienstleistung für Leute, die das nicht selber sich zusammensuchen wollen. Weil das ist eben wirklich dieser Erschlagen-Mechanismus. Da sprechen wir von Millionen am Tag. Ne, das ist echt viel. Und man kann sich vorstellen, wenn da irgendwie schlechte Daten dabei sind, also zum Beispiel irgendwelche IP-Adressen, die eigentlich zu irgendeinem großen Hyperscaler gehören, die aber mal für irgendeinen Angriff benutzt worden sind, aber jetzt in diesem Moment nicht mehr, ist das ja ein Fehlalarm, wenn ich jetzt danach suche. Und klar, dieser Fehlalarm produziert natürlich sehr viel Kosten und Aufwände in zum Beispiel meinem Security Operations Center. Und das will man natürlich vermeiden. Und deswegen ist es natürlich ganz wichtig, dass diese Threat Intelligence Information irgendwie qualitätsgesichert wird. Der Punkt dabei ist, je qualitätsgesicherter das ist, desto langsamer wird die Information verfügbar. Das heißt, wenn ich diese Schnelligkeit haben will, dann muss ich unter Umständen auch in Kauf nehmen, dass da vielleicht mal ein noch nicht so richtig überprüfter Indikator dabei ist, aber ich dann halt eben schnell sein kann. Und deshalb nochmal, diese Sharing-Communities sind deshalb wichtig, weil die oftmals viel schneller sind als irgendwelche Data-Feeds von irgendwelchen Anbietern, uns inkludiert. Na, muss man ganz klar sagen, die Leute merken irgendwas und teilen das sofort ihren Peers in der Gruppe dann mit.
Ja, super spannend. Also tatsächlich, in dem Umfang wusste ich da noch nicht von. Und ja, ich gebe dir recht, das hört sich so an, als wenn man das mal als eigenes Thema noch als Podcast machen kann, weil ich glaube, das ist für viele auch spannend und eben auch zu gucken nochmal, wie genau man mit diesen Inhalten umgehen kann.
Mhm, absolut.
Insoweit würde ich da aber trotzdem erstmal einen Haken machen und überlege gerade, wie kriegen wir damit nochmal die Kurve zum Thema Awareness zurück.
Also ich glaube, man kann zurück zum Thema Awareness kommen, indem man sich fragt, also was sind die Quellen von Themen für Training und Awareness?
Mhm.
Wir nutzen öfters, also auch Newsletters, also wir sind in verschiedenen Newsletters angemeldet, um auch Szenarien zu identifizieren, die auch möglich wären bei uns und die Leute dazu zu vorbereiten. Also es gibt Cert.at für Leute in Österreich vielleicht, also die schicken ein Newsletter einmal pro Tag, wenn ich ja fünfmal in die Woche mit die wichtigsten Nachrichten über Informationssicherheit. Da gibt es auch Too Long Didn't Read SEC, das ist auch ein anderes Newsletter, Security Week. Es gibt viele, viele Newsletters.
Mhm.
Und man muss nicht immer ein Meeting machen, um eine Awareness-Session zu machen. Also man kann auch so in verschiedenen Formen das Awareness machen, auch im Chat oder in Form eines Newsletters, in Form eines Memes. Also es gibt verschiedene Formen, wie man diese Aufmerksamkeit zu den Leuten bringt. Und auch nicht nur Newsletters, aber auch, also wenn wir ein Incident intern haben, könnten wir uns überlegen, ob die Leute ein Training darüber brauchen oder ein Awareness. Also vielleicht haben 5 Leute über das Incident erfahren. Das Incident ist schon kontrolliert, unter Kontrolle gebracht. Aber wir müssen eigentlich die Kommunikation an die ganze Firma geben, damit es nicht sich wiederholt. Wir sind alle diese Inputs, Punkten, wo wir die Idee bekommen, welche Trainings zu machen. Und deswegen glaube ich auch, dass viele Unternehmen sollten keine feste Planungen für Informationssicherheit Awareness machen, sondern ein bisschen flexibler bleiben, damit man also im Kurse des Jahres sich für interessanten Themen entscheiden kann oder wichtigeren Themen entscheiden kann. Genau, das kann sich ändern im Laufe des Jahres.
No? Ja, also die Flexibilität halte ich für total wichtig. Ich hoffe, dass er ja gerade gesagt hat. Vor allen Dingen ist es, glaube ich, wirklich gut, wenn man die Leute auch da abholt mit dem, was sie täglich tun. Also will ich das auch sehr nah an den Business-Prozessen zum Beispiel hat oder eben an einem Privatproblem, was man da hat, also Fake-Shops oder sowas zum Beispiel. Da ist ja wirklich fast jeder schon mal drauf reingefallen oder hat ein Kind oder so, was da schon mal drauf reingefallen ist oder eine Mutter oder wie auch immer. Mhm. Und dass diese Anwendbarkeit stark da ist. Aber wie gesagt, auch in den Business-Prozessen, Leute, die irgendwie was Neues aufbauen, die sofort abzuholen und zu sagen, ja, das können wir so machen, aber wir müssen uns genau angucken, wie wir es machen, weil da haben wir schon mal festgestellt, gab es schon mal die und die Angriffe, wenn du jetzt zum Beispiel deine Kubernetes-Container da und dahin packst oder so. Da gibt es nämlich folgende Schwachstellen und so weiter. Das ist ja auch eine Art Aufklärung und eben Bewusstsein schaffen. Da sind wir wieder beim Awareness-Thema. Dann können die Leute das sofort auch irgendwie ja anwenden auf dem, was sie da tun. Als wenn das mir so eine generische Schulung ist. Das ist vielleicht gut, um da so einen Haken dran zu machen, um dann irgendwie compliant zu sein. Aber dass dann wirklich was bringt für die Leute, das sei mal dahingestellt.
Ja, absolut. Ich überlege gerade noch, vielleicht ist es auch Thema bei euch beiden. Diese Diskussion habe ich zumindest in letzter Zeit öfters. Inwieweit haben wir eigentlich auch die Verantwortung, uns mit dem Thema Deepfake auseinanderzusetzen? Weil es ist vielleicht nicht direkt der technische Angriff, weil im Grunde genommen ist es ja ganz normaler Stream, der dann ganz normal dem Anwender gezeigt wird, also technisch schwierig auseinander zu dividieren. Trotzdem werden darüber ja mittlerweile auch relativ hohe Summen auf einmal freigegeben. Ist das ein Thema, was sich bei euch irgendwie wiederfindet?
Ja, also wir haben schon ein Training darüber gemacht, also über Deepfake eher kein Training, sondern Awareness, aber über dieses ganze Thema Scam. Was wir am besten finden, ist nicht nur zu erklären, wie man das identifiziert, sondern am besten die Leute lehren, wie man das macht. Und manchmal versuchen wir, dass die Leute, also dass unsere Mitarbeiter zum Beispiel die Rolle des Angreifers einspielen. Und wir geben einfach die Einleitung, wie ein Angreifer, ein Hacker das machen könnte. Und wir sagen, ja, jetzt ist die Übung, dass ihr das macht. Natürlich nur intern und für Lernzwecken.
Natürlich.
Aber ich glaube, ja. Also ja, ob man das privat nutzt, dann ist nicht meine Firma.
Alles gut.
Aber ich glaube, da versteht man am besten und ist man am besten vorbereitet, das zu erkennen, wenn man wirklich versteht, wie der Angreifer das macht und was sind die Gedanken vom Angreifer, wenn man so einen Deepfake machen will.
Ja, ich glaube, es ist auch einfach spannend, ne? Sich mal in diese andere Rolle reinzuversetzen und zu überlegen, was würde ich machen und wie würde ich das machen? Und dann sind wir wieder beim Thema, es macht ja sogar Spaß, sich mal in diese Rolle zu versetzen. Und in dem Fall weiß man ja, hey, das ist ja jetzt nichts, was real ist. Also insoweit passt ja vielleicht das am Anfang Gesagte, Spaß, Humor, aber gleichzeitig auch eben das Thema mal ein bisschen zu zerlegen in einzelne Bereiche. Also finde ich gut nachvollziehbar, auch wenn ich es selber noch nicht gemacht habe, ja.
Ja, genau, aber ich glaube, im Informationssicherheitsbereich ist sehr verwendet, dass man also genau die Rolle des Angreifers nimmt. Zum Beispiel bei Universitäten. Es gibt nicht nur Secure Coding Vorlesungen, sondern auch Capture the Flag. Und bei Capture the Flag muss man der Hacker sein.
Ja.
Und ich glaube, meiner Erfahrung nach ist, wo ich am meisten gelernt habe über das Thema. Und dann ist ein bisschen Gamification, wie Thomas am Anfang erwähnt hat.
Absolut, ja.
Aber das ist natürlich ein gutes Beispiel für eine völlig neue Qualität für gerade diese Betrugsversuche, die wir so als Business Executive Scam oder sowas oder CEO Fraud oder sowas da haben, werden natürlich ausgefeilter dadurch, aber wie ich vorhin schon sagte, man kann natürlich mit den Tools das auch selber mal machen. Man kann halt selber ausprobieren, wie man mit einer Stimme von jemand anderem sprechen kann und auch noch mit dem Bild von jemand anderem sprechen kann. Und nur so, also einfach dann sich in die Lage der Angreifer zu versetzen, hat man dann auch da große Lernerfolge. Wo es immer noch schwierig ist, ist halt, jetzt will ich den Leuten zu erklären, naja, wie kannst du dich denn wirklich dagegen schützen? Also haben wir da jetzt irgendwie ein Schlüsselwort vereinbart, dass wir auch wirklich wissen, dass wir alle jetzt in dieser Teams-Konferenz sitzen. Man selbst die Aufnahme jetzt dieses Podcasts könnte ein Deepfake sein.
Absolut, ja. Das ist, glaube ich, wirklich eine Herausforderung. Und ich hatte auch schon mal die Diskussion, weil ich dachte, naja, man kann es vielleicht mit Prozessen und Vier-Augen-Prinzip und sonstiges, aber auch da wird es wahrscheinlich wieder gute Mechanismen geben, um einen auszuhebeln oder um das auszuhebeln, heißt, ich glaube, da haben wir echt noch eine große Herausforderung auch tatsächlich, angefangen bei der Erkennung über, wie gehen wir eigentlich damit um. Ne? Und manchmal ist es ja auch einfach, dass man gar nicht den direkten Einfluss hat. Ich sag mal, wenn jetzt, oh, ich will gar keinen Namen nennen, aber angenommen, es gibt irgendein großes Unternehmen, wo ein gefakter Vorstand dann sagt, wir stehen kurz vor der Insolvenz. Das kann in 5 Minuten schon wieder behoben sein und gesagt worden, nee, das war ein Fake, aber bis dahin hat sich auf dem Aktienmarkt wahrscheinlich schon einiges verändert. Und das wird wahrscheinlich echt noch spannend zu gucken, wie gehe ich da zukünftig mit um. Und also ich habe da keine Idee, vielleicht habt ihr noch welche, aber ich glaube, es bleibt spannend, was das Thema angeht.
Was ich dabei sehr wichtig finde, ist diese so schuldlos Sicherheitskultur zu basteln in einem Unternehmen. Also weil am Anfang hat man ein bisschen ist ein bisschen geschämt, wenn man ein Phishing-E-Mail bekommt, ja, sogar geglaubt hat. Auch bei uns am Anfang gab es Leute, dass ein Phishing-E-Mail bekommen hat und die waren ein bisschen geschämt, dass die einfach das bekommen haben. Und wir haben so jetzt diese schuldlose Sicherheitskultur gebaut, wo man einfach sogar stolz ist, dass man ein Phishing-E-Mail bekommen hat und dass sich identifiziert hat. Also, aber das hat ein bisschen gedauert, bis wir das hingekriegt haben. Aber ich glaube, genau in diesen neuen Formen von Angriffsspektoren, die Kommunikation sehr wichtig ist. Also wenn ich ein Deepfake bekomme, und ich das identifiziere oder ein Phishing-E-Mail bekomme, dass ich das kommuniziere, weiter kommuniziere, damit die Leute auch davon lernen. Es ist sehr oft ist, wenn, dass man über diese alle Themen, also Deepfakes und Phishing, immer sogar manchmal aus Smishing oder andere Angriffsvektoren redet, aber man nie einen echten Deepfake gesehen hat. Also man hat Beispiele gesehen, aber keinen echten. Und wenn man so eins bekommt, dann kann man stolz sein, dass man einen bekommen hat. Und dann kann man weiter kommunizieren, damit die Leute wirklich vom echten Szenarien lernen.
Ja, es ist ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, das wissen wir auch alle, wenn ich einen Angriff habe oder sogar vielleicht sehe, dass auf meinem PC etwas passiert und dann denke, oh Gott, ich erzähle es besser nicht weiter, weil ich schäme mich für das, was da gerade passiert, weil ich vielleicht doch weiß, dass ich falsch geklickt habe, ist das ja eigentlich der Anfang vom Ende. Weil lieber schnell den Telefonhörer und die IT-Abteilung informiert, weil umso früher, umso mehr können sie noch retten. Und irgendwann fällt sowieso auf mich zurück, wobei es ja gar nicht darum geht, die Schuldfrage zu klären, sondern wo ist es passiert und dann zu gucken, wie kann man es verhindern. Aber ja,
ich glaube, zu dem Unternehmenskontext ist es natürlich wirklich so, dass ich diese Kultur etablieren muss, dass diese Offenheit da ist und dass ich mich auch traue, das zu tun.
Ja. Absolut, genau. Fehlerkultur letztendlich, was ja nicht nur in diesem Kontext, sondern grundsätzlich eigentlich ein wichtiges Thema ist für die sich schnell wandelnden Themen, mit denen wir uns alle umgeben. Und ich finde diese Sichtweise ja sehr schön von dir, José, zu sagen, hey, ich kann doch stolz sein, wenn ich einen tollen Deepfake bekommen habe. Ich glaube, da ist noch ein weiter Weg, bis wir da ankommen. Aber ich finde, die Sichtweise gefällt mir sehr gut. Apropos Sichtweise, ich sehe gerade, die Zeit rennt schon wieder davon. Insoweit würde ich mal versuchen, kurz zusammenzufassen. Und während meiner kurzen Zusammenfassung könnt ihr euch nochmal beide überlegen, ob es vielleicht noch den einen Satz oder das eine Thema gibt, was ihr noch kurz als Abschluss mit reinbringen wollt. Ansonsten, ja, versuche ich mal kurz zusammenzufassen. Ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft, diese drei Themen zusammenzukriegen. Ja. Wir haben gesehen, Transparenz, und das kann eben sein, Transparenz im Sinne von, wie passieren Angriffe, wie baut sich so etwas auf und damit eben transparent umzugehen, um anderen diesen Wissensvorsprung zu geben, ist ein wichtiges Thema. Genauso eben Transparenz im Sinne der Awareness, auch da die Leute mitzunehmen, dafür zu sorgen, dass sie nicht nur als Anwender, das war die erste Sichtweise, sondern auch als Einkäufer, als Entwickler auch diese Themen IT-Sicherheit mitdenken müssen und das zukünftig immer mehr. Dass Humor und sei es, dass es um Klaus den Stapelfahrer oder den siebten Sinn geht, auch ein gutes Instrument sein kann, um ja die Leute mitzunehmen bei dem Thema und ja abgerundet vielleicht mit dem Thema Fehlerkultur letztendlich, wir da immer gucken müssen, dass es nicht um Fingerpointing geht und zu sagen, du hast es aber schlecht gemacht, sondern eher zu sagen, hey, ich übernehme das mal von dir, José, du kannst doch stolz sein, dass du diesen Deepfake bekommen hast und jetzt lass uns gemeinsam drauf gucken und was können wir daraus lernen. Also insoweit, glaube ich, haben wir echt einen wilden Rundumflug gemacht. Insoweit hoffe ich, dass die letzten Sekunden euch noch eine Chance gegeben haben. Was wären noch Gedanken, die ihr unseren Zuhörern mitgeben wollt?
Also wenn du jetzt wirklich nur diesen einen Satz haben möchtest, dann fällt mir dazu jetzt ein, dass Threat Intelligence vor internen Fehlern schützt und vor externen Bedrohungen.
Wunderbar, den nehme ich so. Was wäre bei dir noch der letzte Gedanke, José?
Boah, einfach kreativ, Humor und flexibel bleiben beim Training. Also auch relevant für die Leute.
Cool. Ich finde, das sind schöne Abschlussworte. Ich danke euch beiden recht herzlich und genau, wenn Fragen aufkommen, wenn von lieben Zuhörern Hinweise, Fragen, Wünsche sind, gerne an info@teletrust.de. Genau, ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge und nochmal ganz herzlichen Dank an euch beide.
Sehr gern, danke dir.
Dankeschön. Also, bis dahin.
Tschüss.
Servus.